Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Ich glaube, in etwa für einen Weltcupsieg bekommen die Herren 10.000 Schweizer Franken und die Damen, glaube ich, mittlerweile 3.500 Schweizer Franken.
Erzählt Skispringerin Katharina Althaus im März. Inzwischen ist das Preisgeld für die Frauen auf 3.800 Schweizer Franken angestiegen. Althaus, eine der besten der Welt, kann trotzdem nicht von ihrem Sport leben. Sie ist beim Zollamt angestellt. In ihren Augen ist besonders die fehlende Medienpräsenz schuld an der ungleichen Bezahlung. Das hat auch Sarah Lewis, Ex-Generalsekretärin des Internationalen Skiverbandes FIS, im Gespräch mit dem Deutschlandfunk vor ihrer Suspendierung so gesehen.
Der momentan existierende Gender Pay Gap im Weltcup lässt sich jedoch durch wirtschaftliche Prinzipien, nämlich Angebot und Nachfrage, erklären. Da derzeit die TV- und Werbegelder, die für einen Weltcup der Frauen und Männer eingenommen werden können, sehr unterschiedlich sind, sind auch die Preisgelder noch unterschiedlich.
Skispringerin Svenja Würth hat die mangelnde Nachfrage selber erlebt. Sie hatte im vergangenen Jahr Probleme, Sponsoren zu finden. Der Deutsche Skiverband sucht die Sponsoren generell zentral. Aber zwei Sponsorenflächen müssen die Sportlerinnen und Sportler selber vermarkten.
Wir haben die Fläche auf dem Kopf und eine Sponsorenfläche auf dem Ski. Für den Kopf findet man mittlerweile relativ gut Sponsoren. Für den Ski zum Beispiel hatte ich die ganze Saison gar nichts drauf, weil es niemand gab, der die Sponsorenfläche haben wollte oder daran interessiert war.
Größere Sichtbarkeit, vor allem im TV, würde den Skispringerinnen bei der Sponsorensuche helfen. Und mehr Übertragungen würde den Veranstaltern helfen, Frauenskispringen zu refinanzieren. Das Zuschauerinteresse für Frauenwettbewerbe war aber vor Corona im Vergleich zu den Männern deutlich geringer. Dies könnte sich aber durch eine andere und häufigere Darstellung der Skispringerinnen in den Medien ändern, meint die Sportökonomin Pamela Wicker. Sie plädiert dafür, die Leistungen von Männern und Frauen nicht direkt zu vergleichen, sondern die Leistungen der Frauen in Bezug auf ihren Körperbau zu setzen.
Die Forschung zeigt auch, dass der Zuschauer Interesse aufbaut, je mehr Konsumkapital er gebildet hat. Also wenn ich mehr über eine Sportart weiß, über die Athletinnen weiß, vielleicht auch die Hintergründe, welche besonderen Herausforderungen gerade anstehen, dann steigt das Interesse und auch sozusagen der Nutzen, den man aus dem Konsum des Sports zieht.
Auch die FIS weist in ihrer schriftlichen Antwort darauf hin, dass Skispringen für Frauen im Vergleich zu anderen Sportarten wie Skialpin eine sehr junge Sportart sei. Skispringen ist erst seit 2014 olympisch.
Daher ist die Zahl der teilnehmenden Springerinnen und Nationen geringer als bei Männer-Events. Es braucht einfach mehr Zeit für einen neuen Sport, den gleichen wirtschaftlichen Stellenwert zu erreichen.
Um die Attraktivität des Damen-Skisprings zu erhöhen, will die FIS vor allem eines tun: mehr Wettkämpfe anbieten. In dieser Saison gibt es zum Beispiel erstmals ein Springen auf der Großschanze. Das Debüt wird für die Springerinnen bei der Weltmeisterschaft im Februar in Oberstdorf stattfinden. Beim wohl bekanntesten Skisprung-Event der Herren, der Vier-Schanzentournee, dürfen Damen allerdings noch nicht springen. Laut der FIS prüfen die Veranstalter allerdings, das Event auch für die Frauen auszurichten. Der Teamdirektor der deutschen Skispringer Horst Hüttel hält eine gemeinsame Tour ab dem kommenden Jahr für möglich. Bereits jetzt finden vereinzelt Wettkämpfe gemeinsam statt, zum Beispiel bei der Raw Air Tour in Norwegen seit 2019. Auch für die WM gibt es für Sportlerinnen und Sportler einen gemeinsamen Termin. Hier findet auch einer der beiden Mixed-Wettbewerbe der Saison statt. Skispringerin Svenja Würth ist ein großer Fan der gemeinsamen Wettkämpfe und dem Mixed-Springen. Im Jahr 2017 hat sie mit ihrem Team die Mixed-Weltmeisterschaften gewonnen. Trotz des Erfolges weiß die Bayerin, wie wichtig es ist, das Thema Bezahlung immer wieder anzusprechen.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sie die letzten Jahre schon extrem viel getan hat. Und man kann auch nicht erwarten, dass es jetzt von heute auf morgen alles angepasst wird, aber man merkt schon, dass wenn man da immer mal wieder nachhakt und es gibt viele Leute, die da ein bisschen Druck machen und die Diskussion da immer wieder anfachen, dass sich dann auf jeden Fall auch was tut.
Geholfen hätte wahrscheinlich auch eine Frau an der Spitze der FIS. Aber im Oktober hat sich der Weltverband von seiner Generalsekretärin Sarah Lewis getrennt, der einzigen Frau, die Chancen auf das frei gewordene Präsidentschaftsamt gehabt hätte. So wird sehr wahrscheinlich wieder ein Mann den Skiverband führen. Skispringerin Katharina Althaus hätte sich einen Geschlechterwechsel gewünscht.
Gerade auch nicht nur wegen dem Preisgeld, sondern auch wegen unseren Wettkämpfen, egal ob Vierschanzentournee oder Skifliegen, da kommt schon noch ziemlich viel Gegenwind, gerade von den Herren. Und ich würde mir da schon wünschen, dass ein paar Damen auch mehr mit drin sind, die vielleicht dann doch eher auf unserer Seite sind und ja für uns mitkämpfen.
Der Kampf um Aufmerksamkeit geht für die Skispringerinnen also weiter, innerhalb und außerhalb des Weltverbands.
Berichtet Lea Löffler. Beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen standen heute die Verfolgungsrennen an und da gingen die norwegischen Festspiele der letzten Tage weiter. André Siems weiß mehr.
Es war ein Tag, an dem wieder mal die anderen Nationen lächelnd vom Podest gegrüßt haben. Und trotzdem können die Deutschen mit ihrer Leistung zufrieden sein. Allen voran Franziska Preuß, die nach einer guten Vorbereitung in Hochfilzen am liebsten noch länger dort bleiben würde. Preuß war auch diesmal wieder sehr gut in Form. Mit 2 Strafrunden wurde sie 6. und war damit die beste Deutsche. Auch Denise Herrmann ist wieder zurück in der Spur. Rang 9 mit 2 Schießfehlern und einer guten Zeit in der Loipe. Darauf lässt sich aufbauen. Die schnellste war die Norwegerin Tiril Eckhoff. Im Verfolgungsrennen der Männer kam kein Deutscher in die Top 10. Benedikt Doll lief als 13. über die Ziellinie. Erik Lesser als 20. beim Sieg des Norwegers Sturla Holm-Legreth.
Und ein Norweger jubelte auch wie schon gestern bei der alpinen Abfahrt in Gröden. Das Rennen und das der Frauen in Val d'Isère fasst Thomas Kattenbeck zusammen.
Romit Baumann belegte beim Klassiker in Gröden erneut einen Platz unter den besten 10. Diesmal war es Rang 8, nur 4/10 vom Podium entfernt. Für Andreas Sander lief es nach seinem 5. Platz im Super-G von gestern nicht so gut. Sander hatte mit einer relativ hohen Startnummer keine Chance, unter die besten 15 zu fahren. Schnellster war einmal mehr der Norweger Alexander Aamodt Kilde, der gestern ja auch schon den Super-G gewonnen hatte. Bei den Frauen bestätigte die Starnbergerin Kira Weidle in Val d'Isère, dass sie derzeit die einzige deutsche Fahrerin von Weltklasseformat ist. Die 24-Jährige wurde beim Sieg der Italienerin Goccia sehr gute 5. Weidle war die einzige Fahrerin, die für den Deutschen Skiverband an den Start gegangen war.
Viele deutsche Erfolge im Eiskanal. Beim Heimweltcup der Rodler in Winterberg gewann Julia Taubitz vor Nathalie Geisenberger und Wendel Alt bei den Doppelsitzern vor Eggert und Benecken. Und bei den Bobrennen in Innsbruck Eagles dreifach Sieg für die deutschen Frauen, Stefanie Schneider vor Laura Nolte und Kim Kalitzki. Und bei den Männern holte sich Francesco Friedrich den 6. Sieg im 7. Rennen. Von deutschen Dauersiegen jetzt zu einem Verband, der schon lange keine großen Erfolge mehr gefeiert hat. Seit einem halben Jahr wird die deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft DESG vom Berliner Unternehmer Matthias Große, dem Lebensgefährten von Olympiasiegerin Claudia Pechstein, geführt. Gestern hat Große eine erste Bilanz gezogen, die fällt zusammen mit 3 prominenten Rückzügen. Was ist da los? Dieser Frage ist Jessica Sturmberg nachgegangen.
Kufenträume werden wahr. Kufenträume, produziert von Sänger Andi Ost für DSG-Präsident Matthias Große. Zu Beginn der aufgezeichneten Rede wird der Song eingespielt, der einige Botschaften enthält, die für das stehen, was sich Große vorgenommen hat.
Es ist unsere Natur, im Feuer stehen zu bleiben. Ihr schreibt uns vielleicht ab, doch wir sind die, die Geschichte schreiben.
Eine gute Viertelstunde redet Matthias Große allein an einem Tisch sitzend, umringt von Werbebannern und zieht Zwischenbilanz.
Wir haben aber auch gelernt, dass der Weg, den wir hier gehen, einfach kompromisslos und geradlinig sein muss.
Gleich 3 prominente Rücktritte musste die DSG in dieser Woche verkraften. Zunächst war es Eisschnelllauf-Bundestrainerin Jenny Wolf, 5-malige Sprintweltmeisterin, die erst vor knapp 3 Monaten ihre Arbeit begonnen hatte. Sie wird auf der Verbands-Homepage mit den Worten zitiert, dass sie sich die Strukturänderungen anders vorgestellt habe. Ähnlich äußerte sich die ebenfalls zurückgetretene Berliner Bundesstützpunktleiterin Katrin Matscherott-Bunkus. Rückzug Nummer 3, Shorttrack-Assistenztrainer Leon Kaufmann-Ludwig, der im Sommer seine aktive Karriere beendete. Da bis Jahresende noch sein Vertrag als Bundeswehrsoldat lief, sollte es zunächst eine Nebentätigkeit sein, die dann in eine Vollzeitstelle übergeht, auf die er sich beworben hatte. So fing er schon an, ohne dass das Vertragliche schriftlich geregelt war, wie er dem Deutschlandfunk erzählt. Dann habe sich das immer weiter hingezogen, bis er nun von selbst zurückzog.
Weil ich mich nicht mehr imstande gefühlt habe, diese Aufgaben weiter auszuführen, wenn weder Vertragliches noch Informationen über Vergütung oder Versicherung geklärt sind.
Matthias Große ging in seiner Rede auf die Rücktritte ein. Bei Wolf sprach er von Enttäuschung. Zu Kaufmann Ludwig sagte er:
Niemand hat hier jemanden beschäftigt und hat dafür nicht bezahlt. Die Situation war so, dass der Herr Kaufmann Ludwig auf uns zugekommen ist, er will Assistenzbundestrainer werden. Und wir haben gesagt, wir werden im Zuge unserer Neustrukturierung einen Weg finden, das gegebenenfalls dann, wenn die Mittel zur Verfügung stehen, auch zu honorieren. Wenn jemand aber dann nach 10 Wochen sagt, naja, ich möchte jetzt aber Geld haben, um dann zu sagen, es gebe keine Kommunikation, dann ist das einfach unwahr.
Hier steht nun Aussage gegen Aussage. Leon Kaufmann Ludwig von Bart zudem.
Neben den Namen, die so schon in den Medien stehen, gibt es noch einige andere Personalien, die momentan entweder völlig in der Luft hängen oder die zum Jahresende keinen Vertrag mehr bekommen. Das macht den Anschein, dass diese Personalentscheidungen weniger sportfachlich getrieben sind, sondern vor allem ein langfristiges Begleichen von persönlichen Rechnungen darstellt.
Hier gehe es um nicht wenige Stellen. In etwa 2/3 des hauptamtlichen Sportpersonals des Verbandes seien betroffen. Außerdem beobachtet er, es gebe keine offene Gesprächskultur mehr, was auch der aktive Athletensprecher Moritz Geisreiter als Sorge geäußert hat und worauf Matthias Große erwidert:
Niemand muss, wenn er sich mit uns unterhält, auch nur irgendetwas befürchten. Diese Mär, die ab und zu vom Athletensprecher eingeführt wird, ist natürlich etwas, was wir mit großen Unbehagen hören.
Das will Geisreiter wiederum so nicht stehen lassen und weist darauf hin, dass er in seiner Funktion als Athletensprecher das wiedergebe, was ihm zugetragen werde. Auch weist er darauf hin, was für die Aktiven jetzt wichtig sei.
Klare Zuständigkeiten, klare Aussichten, wie die Sportler und mit welchen Trainern die Sportler das neue Jahr zum Beispiel planen können.
Zum anderen, wie werden die Qualifikationen ermittelt, wenn harte Kriterien wegen Corona ausgefallenen Wettkämpfe nicht vorliegen?
Wie wird jetzt hier für eine klare und für eine faire Quali vor allem gesorgt und wie will die DSG das machen? Schlicht Informationen darüber, was jetzt der Weg sein soll.
Es sind also noch viele Fragen in der DSG offen und die Krise scheint noch nicht vorbei zu sein.